Inforadio Podcast. Zu einer Viertelstunde Kino im Inforadio begrüßt Sie Jakob Bauer. Im Gespräch haben wir heute die zweifache deutsche Filmpreisträgerin Laura Tonke und die junge Regisseurin Mia Spengler. Außerdem treffen wir den Mann, der uns in 120 Sekunden ins Kino zwingt, Trailerproduzent Mark Whelan. Davor aber wie immer die Kinostarts der Woche. Schwanger, schon wieder und ungeplant. Vor dieser Situation stehen Marlowe und ihr Mann in Tully. Dabei sind doch schon zwei Kinder da. Und der Älteste ist auch noch ziemlich seltsam, hat Angst vor Klospülungen, bekommt regelmäßig Tobsuchtsanfälle und beruhigt sich nur, wenn Marlowe ihn sanft mit einer Pferdebürste striegelt. Aber Baby Mia kommt, unaufhaltsam, und Marlowe gebärt auf einer kühlen Krankenstation mit leerem Blick und erschreckender Routine Kind Nummer 3. Wieder zu Hause wird das häusliche Chaos nur noch größer. Marlowe zieht die Reißleine und nimmt die Dienste einer Nachtmutter in Anspruch. Tully, jung und hübsch, aber altersweise und mit stark beruhigender Wirkung auf das Baby und auf Marlowe. Die Nanny wird in kürzester Zeit eine Vertraute, sogar Freundin, und Marlowe fängt wieder an zu leben. Mit dem Zynismus der Realität gehen Regisseur Jason Reitman und Drehbuchautorin Diablo Cody an das Thema Mutterschaft heran. Nur durch Hilfe von außen, so scheint es, kann die beeindruckend fertig aufspielende Charlize Theron als Margot ihrem Hamsterrad entkommen. Während die Leiden des Mutterdaseins mit schwärzestem Humor und kristallklar dargelegt werden, drückt sich der Film ab der Ankunft der Nachtmutter Tully und vor allem mit dem finalen Twist um eine klare Position. Denn irgendwie schafft Margot es dann doch alleine und ist glücklich. Das ist schön für sie, entwertet aber die an sich starke Prämisse. Vom Entzug ins Dschungelcamp. Das ist der Traum von Angie, einem C-Promi aus der deutschen Provinz in Back for Good. Klappt allerdings nicht und das fallengelassene Promi-Sternchen muss wieder nach Hause zu Mama und der kleinen Schwester Kiki. Angie arbeitet trotzdem weiter an ihrem Comeback, legt oben ohne in der Dorfdisco auf und lässt sich auf erniedrigende Sexspielchen ein, nur um wieder ein kleines bisschen im Glitzer zu liegen. Mama ist nicht begeistert und alte Konflikte kommen wieder ans Tageslicht.
Ich war 16. Du hast mich weggeschickt. Ich wollte, dass die Kleine eine Chance hat im Leben. Ah, Jan, ich hätte ihr die kaputt gemacht, oder was?
Es ist leicht, auf abgehalfterte C-Promis einzudreschen. Viel schwerer ist es, diese Menschen, ihre Hoffnungen und Träume zu verstehen. Aber das schafft Mia Spengler mit ihrem beeindruckenden Debütfilm, mit der nötigen Ambivalenz und scharfer Beobachtungsgabe. So extrem die Verhaltensweisen der Protagonisten wirken, Regisseurin Spengler findet die Menschen in den Untiefen des Boulevards und setzt ihnen mit Back for Good ein angemessen wackelndes, Humor und liebevolles Denkmal. Usedom, Badewanne der Berliner, brisantes Spekulationsobjekt und deutsch-polnisches Inselprojekt. Das sind die Grundpfeiler der Dokumentation von Heinz Brinkmann, der in Usedom, der freie Blick aufs Meer, polnische Familien genauso besucht wie deutsche, den Bürgermeister von Heringsdorf beim Nacktbaden begleitet und mit eingesessenen Usedomern über das sich wandelnde Bild ihrer Insel spricht. Stichwort Wende. Viele historische Bauten wurden Anfang der 90er abgerissen und klasse durch Masse ersetzt.
Beide Häuser waren mir sehr ans Herz gewachsen und ich habe also mit dem Abriss dieser Häuser habe ich also, muss ich wirklich sagen, Herzblut vergossen.
Es wirkt so, als hätte der geborene Usedomer Brinkmann jedem, dem er auf seiner Heimatinsel begegnet ist, die Kamera vor die Nase gehalten. Biolandwirte, Immobilienmakler, Nachtclubbesitzer, Weltumsegler, Fährmänner, alle sind dabei. Dadurch fehlt allerdings der Fokus und die Faszination für die Insel geht im Hin und Her zwischen den vielen Protagonisten unter. Usedom, der freie Blick aufs Meer, bleibt so nur ein netter Sonntagsspaziergang über die Insel. Unsere Kinostarts der Woche: Usedom, der freie Blick aufs Meer, Tully und Back for Good, der letztes Jahr auch als Eröffnungsfilm der Sektion Perspektive Deutsches Kino auf der Berlinale lief. Damals habe ich Regisseurin Mia Spengler getroffen und sie hat mir erzählt, wie sie zur Vorbereitung auf den Dreh C-Promis auf Mallorca besucht hat und welche Geschichten es hinter der trashigen Reality-TV-Oberfläche zu entdecken gibt.
Das Prinzip war eigentlich, dass wir eine Geschichte erzählen wollen von drei Frauen aus drei Generationen, die alle um Anerkennung und Aufmerksamkeit kämpfen und diese Anerkennung mit Liebe verwechseln. Und jede von diesen drei Frauen hat ihr ganz eigenes Umfeld und ihren ganz eigenen Ort, wo sie versucht stattzufinden. Das ist für die Mutter Monika eben ihr Line-Dance-Verein. Und für Kiki ist es so die YouTube-Welt und für Angie eben Reality-TV. Und wir haben eigentlich alle Backgrounds von diesen drei Figuren sehr ausführlich recherchiert.
Zusammen mit ihrer Hauptdarstellerin Kim Riele, die Angie spielt, ist Mia Spengler in die Untiefen der deutschen Boulevardwelt abgetaucht. Sie haben C-Promi-Sternchen und deren Manager getroffen und versucht zu verstehen, wie diese Anti-Helden der deutschen TV-Landschaft ticken.
Das schönste Treffen war mit Mia Julia, heißt die. Das ist eine Sängerin, die hauptsächlich auf Mallorca im Ballermann auftritt und eben auch bei Big Brother war und so. Sie wird von ihrem Mann gemanagt. Die kam so in einem Auto, wo sie halb nackt auf die Seite gedruckt war. Und am Tag vorher war ihr eine betrunkene Frau bei einer Veranstaltung auf den Kopf gefallen. Also sie hatte eine Halskrause an. Und die Frau war aber so, also die war so cool, die war so cool und die macht, also die ist wahnsinnig erfolgreich, macht viel mehr Geld als ich mit dem, was sie tut und steht da total hinter. Und das war auch eine große Inspiration für die Rolle, weil sie einfach diese gewisse Schlagfertigkeit mitgebracht hat, die wir für Angie dann übernommen haben.
Für ihre Darstellung der Angie wurde Kim Riedle dann auch für den Deutschen Filmpreis nominiert. Ein großer Erfolg auch für Regisseurin Mia Spengler, die in Back for Good eine Geschichte über vielschichtige Menschen erzählt, von denen nur die Oberfläche wahrgenommen wird.
Was mein Anspruch war während des ganzen Projekts, war so eine Geschichte zu erzählen über Themen, die Frauen beschäftigen. Im Sinne von Selbstwert und wie geht man mit Selbstwert um, wie vermittelt man Selbstwert an eine jüngere Generation. Und ich fand dabei eben diese Damen aus der C-Prominenz wahnsinnig spannend, weil die ein Extrem verkörpern, was, glaube ich, aber jede Frau im Kleinen auch lebt. So eine Art Selbstoptimierung, nach der man immer strebt, dass man versucht, gut auszusehen, zu gefallen und so weiter. Und uns war es eben ganz wichtig, mal eine innere Perspektive einer Figur zu zeigen, die sonst im deutschen Fernsehen eigentlich nur in einem Raum stattfindet, dem man gar keine Empathie zuspricht, sondern eher nur so eine Form von Gelächter.
Mia Spengler über ihren neuen Film Back for Good. Sie hat nie eine Schauspielschule von innen gesehen und trotzdem schon zu Beginn ihrer Karriere mit großen Regisseuren wie Michael Klier oder Tom Tykwer zusammengearbeitet, Laura Tonke. Aktuell ist sie in der Produktion Zwei im falschen Film von Laura Lackmann zu sehen. Kulturreporterin Christine Degau hat mit Laura Tonke gesprochen und eine Frau getroffen, die auf Understatement statt auf Starkult setzt.
Das Einzige, was mal passiert ist, so, hallo, und ich so, ja, hallo. So, na, wir waren noch auf derselben Schule in Hannover. Und ich so, nee, ich bin nicht in Hannover zu. Doch, 7b. So halt.
Das soll man Laura Tonke glauben, dass kein Mensch sie auf der Straße erkennt, stattdessen so merkwürdige Verwechslungsgeschichten? Sie sagt, ja, so ist das. Und dass sie es gut findet, sagt sie auch noch, weil sie dann so schön in Deckung bleiben kann, was sie ohnehin als ihre Spezialität bezeichnet. Niemand hat sie auf der Liste, dann ist sie auf einmal da und alle sagen, boah, du bist ja richtig gut. Wie damals, als sie mit 16 auf dem Schulhof entdeckt wurde.
Ich wollte das eigentlich werden, seit ich 3 war. Und dann gab es aber so einen Einbruch, wo ich Filme geguckt habe und dachte, oh, so schreien könnte ich nie. Oh, so heulen könnte ich nie. Und dann kam aber witzigerweise Charlotte Gainsbourg, die ja so ein paar Jahre älter ist. Und das war dann komischerweise wieder so ein Lichtblick, wo ich so dachte, ach, man kann auch so ganz leise reden. Ich muss gar nicht dieser bulligere Typ sein.
Bullig? Nein, das widerspreche allem, was Laura Tonke ausmacht. Auch heute mit 46 Jahren wirkt sie eher unschuldig bis naiv, eigenwillig und spröde und dabei von umwerfender Ernsthaftigkeit. Eine Schauspielerin, bei der man immer das Gefühl hat, sie spielt vor allem sich selbst.
Also ich hatte nie das Gefühl, ich muss jetzt mal ganz gut reden lernen oder ich muss, weil ich immer dachte, nee, ich will das mit mir machen. Also sozusagen meine Antennen für Wahrhaftigkeit, das interessiert mich.
Und das macht ihre Figuren so spannend immer schon. Jetzt in der Beziehungskomödie Zwei im falschen Film an der Seite von Marc Hosemann, damals in ihrem allerersten Film Ostkreuz 1991 und letztes Jahr in Hedi steckt fest. Da spielt Laura Tonke eine junge Frau, die plötzlich von Panikattacken überfallen wird, was ihr Leben komplett auf den Kopf stellt. Für diese Rolle bekam sie 2016 die Lola als beste Hauptdarstellerin und, das hat es noch nie gegeben, gleich auch als beste Nebendarstellerin in Mängelexemplar.
Das hat alles verändert. Das hat wirklich alles verändert. Ganz elementar. Also es war so ein bisschen Ich bin da fast gar nicht drüber hinweggekommen, weil ich eben auch vor Hedi an so einem Punkt war, wo ich praktisch so ein bisschen unsichtbar geworden bin für die Branche. Also das war mehr, als ich erwartet habe. Und dann hatte ich irgendwie kein nächstes Ziel mehr.
Sie macht ein Jahr lang gar nichts, justiert sich neu. Typisch, sagt sie selbst, wenn etwas zu viel wird, zieht sie sich zurück. In diesem Fall gibt es ja noch Oskar. Der ist damals gerade 6 Jahre alt und genießt es, dass seine Mutter auf einmal richtig viel Zeit für ihn hat. Und diese Auszeit hat den Effekt, dass die Wogen sich glätten, sich etwas verändert. War Laura Tonke bisher auf schwierige Rollen abonniert, darf sie jetzt komisch sein.
Was ich auch eine Befreiung finde, nachdem ich jahrelang möglichst vergewaltigt werden musste. Und also so, das habe ich mir ja auch gesucht, das wollte ich ja auch irgendwie spielen, extreme Rollen, tief irgendwo rein, Mutter und Kind verlieren und was ich, immer wieder, auch das zu verstehen, was das eben auch mit dem eigenen Leben macht, wenn man sich die Hälfte des Jahres mit düsteren Sachen beschäftigt, dass es doch eine Auswirkung hat, also dass es tatsächlich nicht spurlos an einem vorübergeht.
Jetzt genießt sie es, leichte Filme zu machen und Theater zu spielen. Nach einem Ausflug an Frank Castorfs Volksbühne, der ihr vor allem klar machte, dass sie sich dort nie wohlfühlen würde, ist sie seit vielen Jahren Mitglied bei der freien Theatergruppe Gobsquad, die sie damals, wie sie sagt, gerettet hat.
Vor der Passivität des Filmschauspielers, kann man ganz klar so sagen. Also es ist ja ein Kollektiv, es gibt keinen Regisseur, alle entscheiden über alles. Und das ist so befreiend gewesen und so gut und wiederum auch sehr befruchtend dann mit dem Film. Wenn ich dann wieder gedreht habe, konnte ich das auch sehr gut genießen.
Laura Tonke im Porträt bei Abgedreht, dem Kinomagazin im Inforadio. Zu jedem Kinobesuch gehört ja das Vorspiel. Snacks und Getränke kaufen, Platz suchen, der Saal wird dunkel und dann starten die Trailer. Sie gehören zu den wichtigsten Werbebotschaftern der Branche. In 120 Sekunden müssen sie uns Lust auf einen Film machen. Eine Kunst, in der es der amerikanische Produzent Mark Wolan zur Perfektion gebracht hat. Los Angeles-Korrespondent Reinhard Spiegelhauer stellt den begehrtesten Trailermacher Hollywoods vor.
So hat es angefangen mit dem Trailer zu Schindlers Liste vor 25 Jahren. Steven Spielberg schaute sich damals mehrere Trailerentwürfe an und blieb bei dem von Mark Wolan hängen. Der damals 22-Jährige hatte auf die Wirkung der dokumentarisch anmutenden Bilder gesetzt. Zusammen mit der Musik entstand fast ohne Text ein aufrüttelnder Trailer. Der erste große Erfolg von Mark Wolan, der schon als Jugendlicher gerne mit Videorekordern experimentiert hatte. Ich fand es spannend, Fernsehshows von einem auf den anderen Rekorder zu überspielen und dabei die Werbung herauszuschneiden. Dann habe ich angefangen, Musik zu Videos dazu zu kopieren. Trailer zu schneiden war irgendwie eine natürliche Entwicklung, sagt Wolan heute. Die Arbeit sei eine Herausforderung, denn es kämen viele Dinge zusammen. Eine Geschichte zu erzählen, mit Musik zu arbeiten, mit Sounds, mit Grafikdesign. Es macht mir einfach Spaß zu sehen, wie das alles zusammenkommt. Ein guter Trailer erzeugt gespannte Erwartung, sagt er. Das Gefühl, ins Kino gehen zu müssen, um zu sehen, was als nächstes passiert. Seine Trailer sind inzwischen so berühmt, dass viele Studios und Produzenten bei ihm anklopfen. Die Arbeit fängt meist schon ein Jahr, bevor der Film ins Kino kommt, an. Meistens beginnen wir mit einer sehr rohen Version des Films, noch ohne Sound und Grafikeffekte. Die Schauspieler stehen oft noch vor dem Greenscreen. Manchmal arbeiten wir sogar schon mit dem täglich geschossenen Rohmaterial. Die große Kunst ist es, aus diesem Material möglichst früh zu lesen, wie der Film am Ende aussehen wird und wie man in 120 Sekunden Appetit auf ihn machen könnte. Wolan hat alleine angefangen, inzwischen hat er um die 20 Mitarbeiter. Sie gestalten komplette Werbekampagnen für Filme. Das Flüstern des Wassers war der große Oscar-Gewinner in diesem Jahr. Der Trailer kam von Mark Wolan. Und woran arbeitet er gerade?
Wenn ich darüber sprechen würde, wenn ich das täte, was würde ich Ihnen erzählen?
It's top secret. I can never really talk about what I'm working on right now. We'd be in prison, we'd be bankrupt. It's all very top secret stuff.
Darüber kann ich nie reden. Wir kämen ins Gefängnis, wir würden pleite gehen, sagt Wolan. Das ist top Secret.
Geheimnisvolle Trailer und der Mann dahinter. Ein Porträt über den begehrtesten Trailerproduzenten Hollywoods, Mark Whelan. Das war's mit Abgedreht für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Jakob Bauer.
Inforadio Podcast.